Herr Hocke hat es gesagt, mein Name ist Fischer Appel, ich komme von der GRS in Köln. Wir hatten drei Fragen zu klären. Es wurde angesprochen, einerseits in welchen Ländern wurden in jüngster Zeit, also Sicherheitsanforderungen zur Endlagerung radioaktiver Abfälle aufgestellt. Die Anforderungen sollten einigermaßen druckfrisch sein. Welche Anforderungen bestehen in diesen Papieren an die Optimierung im Rahmen des Endlagerentwicklungsprozesses? Und welche Anforderungen wären an das Barrierensystem hinsichtlich Redundanz und Diversität gestellt? Wenn wir jetzt vielleicht das zweite Bild, ja, kann ich auch umschalten? Oder müssen Sie das machen? Da muss ich Ihnen mal sagen, weil ich... Okay, gut. Das können wir durchmachen. Die Fragen hatte ich schon genannt. Bitte weiterklicken. Die laufen dann untereinander. Okay. Ja, Redundanz und Diversität. Ich habe hier mal die Erläuterung der Kernenergieverordnung aus der Schweiz. Unter Redundanz versteht man mehr funktionsbereite Ausrüstung, als zur Erfüllung der vorgesehenen Sicherheitsfunktion erforderlich ist. Und Diversität bedeutet, dass diese Barrieren, die hintereinander gestaffelt werden, wo Sicherheitssysteme sich auffangen, wenn das Hauptsicherheitssystem gestört ist, dass die aus verschiedenen oder Bauart verschieden sind oder im Fall hier der Entlagerung aus verschiedenen Materialien sind. Bitte das nächste. Ja, jetzt kommen die Sicherheitsanforderungen, die wir durchgegangen sind. Ganz frisch ist die aus Großbritannien. Die ist jetzt im letzten Monat rausgekommen. Guidance on Requirement for Authorization. Dann Frankreich. Das ist Französisch kann ich nicht besonders gut, ich übersetze es. Also der Leitfaden oder die Anleitung zur Endlagerung radioaktiver Abfälle in geologischen Formationen. Und dann haben wir, bitte nochmal klicken, die Schweden, die SSI, ein Guideline von 2005 und die SKI, ein Regulatory Code SKIFS 2002 rausgegeben. Die Finnen, bitte das nächste. Damals mit dem Stuck Guide YVL 8.4 beschäftigt. Dann sind wir über den Teich gegangen, die USA. Die haben für Yucca Mountain eine spezielle Regulation, Part 63 von Oktober 2008. Etwas weiter nördlich, bitte nochmal klicken. Die Kanadier, die hier den Regulatory Guide G320 in 2006 veröffentlicht haben. Und last not least die Schweiz, bitte nochmal klicken. Die hat einerseits eine Kernenergieverordnung, die sich auf alle kerntechnischen Anlagen bezieht. Und speziell für die Endlagerung gibt es die neue Richtlinie HSK G03D. Bitte das nächste Bild. Nochmal klicken, bitte. Ja, bevor ich auf diese Länder eingehe, zwei wichtige Papiere aus dem internationalen Bereich von der IAEA, der WSR4. Hier, im Hinblick auf die Optimierung, und dieser Frage war ja nachzugehen, sagt der WSR4, Optimierung bedeutet eine stete Verbesserung im Hinblick auf die Sicherheit in einem schrittweise durchgeführten Endlagerprozess. Das heißt, hier wird die Optimierung schon mit der schrittweisen Vorgehensweise, in meinen Augen sinnvollerweise, verknüpft. Und an jedem Haltepunkt, an jedem Schritt ist zu überprüfen, ob die Langzeitsicherheit noch gegeben ist, aus zum Beispiel der Sicht, dass sich der Stand von Forschung und Wissenschaft verändert hat und wie im weiteren Prozessablauf die Langzeitsicherheit verbessert werden kann. Also es ist hier auf sicherheitsgerichtete Faktoren bezogen. Dann haben wir noch die ICRP von der Internationalen Strahlenschutzkommission, die ICRP 103, die sagt, Optimierung bedeutet die stete Beantwortung der Fragen, ob unter den gegebenen Umständen alles Vernünftige getan wurde, um die Dosis zu reduzieren. Das bedeutet, diese Forderung, ich bin nicht nur gezwungen, unterhalb des Grenzwertes zu bleiben, sondern ich soll all das, was in meiner Möglichkeit vernünftigerweise steht, zur weiteren Reduktion der Dosis durchführen. Vernünftig oder unvernünftig wäre es vielleicht, wenn man 0,01 Millisievert dadurch erreicht, dass man 1 Milliarde Euro ausgibt. Also das wird nicht gefordert. Deswegen das Reasonable in diesem ALARA-Prinzip, so nennt sich das. As low as reasonably achievable. Dann haben wir bitte das nächste Bild. Wir gehen jetzt zunächst mal nach England. Wie gesagt, letzten Monat rausgekommen, der Guidance on Requirement for Authorization. Die Briten verstehen die Optimierung als kontinuierlichen, vorausblickenden und iterativen Prozess für alle Phasen der Endlagerentwicklung. Und das ist Planung, Errichtung, Betrieb, Stilllegung. Und der Nachweis der Optimierung muss bei jedem Haltepunkt erfolgen. Das Minimierungsgebot, das bezieht sich nicht nur auf Alare, also auf die Dosis radiologisch, sondern es werden auch nicht radiologische Gefahren eingeschlossen und gesellschaftliche und ökonomische Faktoren. Und diese ganzen Faktoren sollen in dem Optimierungsprozess sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Okay, bitte das nächste. Frankreich. Ja, Ähnliches fordern auch die französischen Richtlinien. Hier wird ein umsichtiger Ansatz gefordert, der darin besteht, dass jede Komponente unter Berücksichtigung ihrer Rolle und ihrer Wichtigkeit im Sicherheitssystem des gesamten Endlagers einerseits und des Kenntnisstandes der verfügbaren Techniken und der wirtschaftlichen Faktoren andererseits so wirksam wie aus vernünftiger Sicht möglich gewählt oder konzipiert wird. Auch hier wird nach einem iterativen Bewertungsprozess gefragt, also auch hier ein schrittweises Verfahren hiermit verknüpft. Der Prozess erfolgt periodisch in den verschiedenen Entwicklungsphasen des Endlagers, von seiner Auslegung bis zu seinem Verschluss. Gehen jetzt nach Schweden. Die Schweden haben zwei Dinge. Das eine nennen sie Optimierung. Das ist aber Optimierung, sage ich mal, im engeren Sinne oder im schwedischen Sinne. Das ist sehr ähnlich wie das ALARA-Prinzip, es bezieht sich auf die Minimierung radiologischer Risiken. Dann haben Sie noch die Best Available Technik. Und hierunter versteht man Maßnahmen, Konzepte, technische, konzeptionelle, organisatorische, die zu einer Verbesserung der Isolationswirkung des Barrierensystems biologisch oder technisch führen. Und hier ist es aber nicht zwingend die allerneueste Technik, die zur Anwendung kommen soll, sondern es kann auch sein, dass wenn ich eine ganz neue Technik habe, die aber nicht erprobt ist, ich lieber die robustere nehme. Im Konfliktfall ist es so, dass insbesondere für ferne Zeiträume dem BAT-Prinzip der Best Available Technik der Vorrang gegenüber der Optimierung gegeben werden soll. Bitte einen weiter. Noch einmal. Ja, die Finnen verhalten sich im Prinzip ähnlich wie die Schweden. Auch sie haben die beste verfügbare Technologie BAT in ihrem Regelwerk verankert. Bei den Amerikanern, jetzt mal bitte noch einmal, ist es anders. Die haben das Optimierungsgebot im Sinne des radiologischen ALARA-Prinzips nur für die Betriebsphase, das heißt die Phase vor Endlagerverschluss, vorgesehen. Für die Phase nach Endlagerverschluss reicht als Nachweis der Optimierung die Einhaltung eines Dosislimits von 0,15 Millisievert pro Jahr aus. Und hierdurch ist im Prinzip intrinsisch sozusagen die Optimierung nachgewiesen. Die Amerikaner arbeiten auch sehr stark nach diesem Prinzip, sie haben regulatorische Vorgaben und sie führen den Nachweis der Einhaltung der regulatorischen Vorgaben. Aber sie machen den Nachweis nicht so umfassend, wie wir das, denke ich, von unserem Safety-Case-Gedanken her kennen. Bitte weiter. Die Kanadier, die haben ein Optimierungsprinzip, was darin besteht, dass sie sagen, also ich habe eine Grenze von 1 Millisievert pro Jahr, die muss ich einhalten. Da muss ich drunter bleiben. Aber ich habe gezeigt, dass ich optimiert habe, wenn meine Dosis kleiner 0,3 Millisievert pro Jahr liegt. Und hier auch wieder sehr stark auf den Strahlenschutz, auf das radiologische ALARA-Prinzip abgehoben. Die Notwendigkeit dieser Optimierung wird begründet mit den vorhandenen Modellszenarien und Datenunsicherheiten. Bitte das nächste Bild. Die Schweizer trennen hinsichtlich der Optimierung zwischen Betriebsphase und Langzeitsicherheit sehr stark. Betriebsphase erfolgt im Wesentlichen auch hier wieder nach ALARA, also Dosisminimierung. Und für die Langzeitsicherheit ist nach Verschluss des tiefen Lagers die Langzeitsicherheit selber ist zu optimieren durch geeignete Maßnahmen. Das wird hier also etwas weiter gefasst. Und der Antragsteller muss zeigen, dass er bei jedem Prozessschritt eine für die Langzeitsicherheit, aber auch hier in starker Sicherheitsbezug natürlich, günstigste Variante gewählt hat. Bitte das nächste Bild. Ja, zu den Anforderungen an Barrieren, Redundanz und Diversität. Auch hier wiederum der WSR 4, das Papier von der IAEA, praktisch so die Bibel für die Endlagerung im internationalen Raum. Die sagen also, das gleichzeitige Vorhandensein von multiplen Barrieren, verschiedenen Barrieren und von Sicherheitsfunktionen verstärkt beides, sowohl die Sicherheit als auch das Vertrauen in die Sicherheit. Es muss gewährleistet werden, dass die Gesamtsicherheit des Endlagersystems nicht auf einer einzigen Barriere beruht oder auf einer einzigen Sicherheitsfunktion, sondern es müssen mehrere sein und die Barrieren und ihre Sicherheitsfunktionen, das heißt ihre sicherheitsgerichteten Eigenschaften im weitesten Sinne, ergänzen sich gegenseitig und wirken stets im Verbund miteinander. Auch beim Ausfall einer Barriere oder deren Sicherheitsfunktion bleibt noch genügend Sicherheitsspielraum. Das heißt, das System darf nicht chaotisch werden, wenn eine Barriere ausfällt. Die ICRP 81 fordert, dass die Effizienz des Endlagersystems durch sich gegenseitig ergänzende oder im Verbund wirkende Leistungen auf verschiedener Barrieren erreicht wird. Und das nennt man Defense-in-Depth-Prinzip. Bitte das nächste Bild. Ja, ich habe es hier mal ein bisschen zusammengefasst. Also, ich wollte jetzt nicht durch jede Anforderung durchgehen. Sie ähneln sich im Wesentlichen, und zwar in folgenden Punkten. Es werden bei allen Multibarrieren Konzepte gefordert als Beitrag zur passiven Sicherheit, wobei immer zu demonstrieren ist, dass das teilweise Versagen oder das völlige Versagen einer Barriere nicht zu inakzeptablen hohen radiologischen Risiken führt, sondern dass der Ausfall einer Barriere sicherheitstechnisch jedenfalls zum großen Teil durch eine andere Barriere aufgefangen werden kann. Und das ist hier auch wieder dieser Defense-in-Depth-Ansatz. Der kommt aus dem Militärischen. Wenn ich mehrere Verteidigungslinien habe und die erste kippt, habe ich noch eine zweite, die das auffängt und eine dritte. Also es ist im Prinzip ein Redundanzgedanke. Man muss jetzt aber Folgendes sagen. Im Gegensatz, diese Forderung Redundanz und Diversität kommt im Prinzip sehr stark aus den Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerken. Bei der Endlagerung ist es ein bisschen anders. Nicht alle Barrieren, die ich habe, beispielsweise der Behälter, hält über den gesamten Nachweiszeitraum. Dafür springen nachher andere ein. Aber es ist deswegen auch nicht immer zwingend, Diversität zu fordern. Es ist aber schon so, dass im Regelfall mindestens zwei Barrieren sich ergänzen. Man muss es halt über den Zeitablauf der Langzeitphase differenziert sehen. Nicht wie im Kernkraftwerk, dass alle Barrieren bis zum Schluss redundant und diversitär funktionieren. Aber zumindest zeitweise ist beides gegeben. Bitte das nächste Bild. Vielleicht ist das der Grund, mir ist aufgefallen, als ich das mir angeschaut habe, dass keine oder selten explizit die Worte Redundanz und Diversität benutzt wurden. Oft wird von Defense in Depth gesprochen. Oder Sie haben bewusst weiche Formulierungen gewählt. Ein paar Beispiele habe ich hier unten, die will ich jetzt nicht alle vorlesen, aber Sie sprechen von soll bis zu einem gewissen Maße, shall comprise, shall be based on, can be achieved. Das heißt, die Umsetzung dieses Ansatzes ist im Prinzip etwas aufgeweicht worden. Ja, das nächste Bild bitte. Wir überspringen noch weiter bitte. So, nochmal. Wir überspringen mal die Schweiz. Im Prinzip ist das hier nochmal, es ist nochmal im Detail erklärt, aber ich möchte pünktlich fertig sein. So, ich fasse jetzt zusammen. Also, bei der Optimierung haben wir bei den meisten Anforderungen eine Trennung im Hinblick auf das Optimierungskonzept und das Optimierungsziel. Für die Betriebs- und Stilllegungsphase, wie bei, generell bei kerntechnischen Anlagen, wird eine Minimierung der radiologischen Minimierung nach dem ALARA-Prinzip gefordert. Der Optimierungsgedanke für die Phase nach Verschluss wird aber weitergefasst. Da sind Aspekte drin wie Isolationswirkung des Endlagersystems, Robustheit der Maßnahmen und der Systemkomponenten. Es sind zum Teil sozioökonomische Faktoren erwähnt, der konventionelle Umweltschutz oder die Reduktion der Wahrscheinlichkeit des unbeabsichtigten menschlichen Eindringens. Optimierung ist in aller Regel eigentlich überall gekoppelt an einen schrittweisen Entwicklungsprozess, Endlagerentwicklungsprozess. Die Begriffe Optimierung und Best Available Technik sind allerdings international nicht völlig einheitlich definiert. Bitte noch einmal klicken. Was die Redundanz und Diversität angeht, haben wir eigentlich überall Defense-in-Depth-Ansatz. Sämtliche Regularien fordern Multibarrierensysteme, selbst die amerikanischen, sage ich jetzt mal, wodurch zumindest bestimmte Zeitabschnitte sowohl Redundanz als auch Diversität herrscht. Bei allen ist im Prinzip gefordert, dass das Versagen einer Barriere nicht zu inakzeptabel hohen radiologischen Risiken führen darf. Und der Ausfall einer Barriere, der muss sicherheitstechnisch durch andere Barrieren weitgehend aufgefangen werden. Auch hier ganz klar der Defense-in-Depth-Ansatz. So, damit bin ich mit dem internationalen Überblick durch. Ich hoffe, ich habe einigermaßen die Zeit eingehalten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das ist nicht in allen dieser Anforderungen mit eingebaut. Aber wenn ja, dann wird auch da nach Optimierung gefragt. Ja. Und zwar nach den verschiedenen Kriterien, nachdem man so einen Standort auswählt. Ja.
Und dann die andere Frage: Sie haben eine andere Übersetzung des Alarmprinzips als hier in der Tischbohr dargestellt.
Ja.
Hier steht, Risiken müssen so gering wie vernünftigerweise möglich behalten werden. Und Sie hatten hier eine andere Übersetzung: Es muss geprüft werden, ob alles
Also gut, im Prinzip, ich sehe jetzt keinen großen Widerspruch drin, aber ich sage mal, alles Vernünftige getan ist schon im Prinzip die Forderung der ICRP, die sagt, es reicht nicht, wenn du mir nachweist, dass du unterm Dosislimit bleibst, sondern du musst mir auch nachweisen, dass alles, was in, nicht in deiner Macht steht, aber alles, was angemessen ist, ja, im Hinblick auf die Reduktion der Dosis auch erfolgt ist.
Also das Schutzprinzip ist stärker jetzt als die Interpretation, dass es unvernünftig.
Ich glaube, das soll
Das habe ich nicht akustisch verstanden.
Ja.
Ja, ich verstehe, was hier vernünftig wäre. Ich möchte aber ganz kurze Anmerkung wenigstens machen, wenn es hier um diese internationalen Guides geht. Die sind absichtlich sehr, ich sag mal, unspezifisch gehalten, weil man den Ländern nicht selber ein zu enges Korsett anziehen will. Und es gibt hier und da zumindest Faktoren und Kriterien, was man bei der Optimierung bedenken muss. Aber eine richtige Übersetzung, dieses vernünftig, ist schwierig. Also, weil auch da hängt es sehr von dem Konzept an und man will natürlich auch dem Antragsteller ein bisschen selber überlassen, wie er die Optimierung. Er muss ja nachweisen, dass er optimiert hat. Und auch da ist das Korsett nicht zu eng, auch bei den nationalen Anforderungen nicht sehr, sehr eng.
Diese Frage, die Sie hier für die Staatenlosen, für die zivile und militärische Nutzung oder keine Staatenlosen?
Ich habe nur für die zivile geprüft. Die militärische ist mir nicht so bekannt.
Für mich wäre nur kurz interessant, aus welchem Jahrgang diese
81, gucken, habe ich es nicht aufgeschrieben, dann müsste ich nachgucken, aber die wird so, schätze ich mal, aus den 90ern stammen. Bitte? Anfang der 90er, ja. Danke.
Vielen Dank, Herr Schäfer, für Ihren Vortrag. Ich denke, auch in den Diskussionspausen kann man nachhaken. Ich würde jetzt gerne den Herrn Appel begrüßen, Herrn Geo in Hannover. Herr Schäfer ist vielen bekannt, er war Agentmitglied und gehört zu den in den letzten Jahren auch sehr aktiven Kollegen, die versucht haben, die technischen Seiten mit nicht-technischen Seiten zu verbinden. Vielen Dank, dass Sie kommen.
Ja, danke schön, Herr Hocke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin gebeten worden, zu 3 oder 4 Fragen etwas zu sagen. Zum einen aus dem Themenkomplex, wie hängen Standort, Auswahlverfahren und Sicherheitsanforderungen zusammen? Darauf beziehen sich die Fragen. Nächste Folie bitte. Ist die Durchführung eines qualifizierten Auswahlverfahrens für die Erfüllung der Sicherheitsanforderungen notwendig? Sie wissen, dass genau darüber gestritten wird. Da gibt es unterschiedliche Positionen dazu. Das heißt, hier vertrete ich meine Position in dieser Richtung. Ist ein transparentes Verfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit sicherheitsrelevant? Muss hierzu etwas in die Sicherheitsanforderungen aufgenommen werden? Zum Themenkomplex, welche Anforderungen sind an das Endlagerkonzept zu stellen? Die Frage, welche Anforderungen sind an ein robustes Barrierensystem zu stellen, wobei die Betonung auf robust liegt. Also Barrierensystem einfach, haben wir eben schon beiläufig etwas von Herrn Fischer-Appelt gehört. Hier geht es sicherlich, so habe ich das interpretiert, um den Begriff robust in diesem Zusammenhang. Auf diesen Aspekt, der etwas komplizierter zu behandeln ist, werde ich ausführlicher eingehen auf die vorgenannten Fragen zu dem anderen Themenkomplex, etwas großzügiger und mit kurzen Statements. Da haben wir es schon. Also ist die Durchführung eines qualifizierten Auswahlverfahrens notwendig? Ja. Warum? Weil ein nachhaltiger Schutz von Mensch und Umwelt, vermeidbare Belastungen im Sinne einer bestmöglichen Schadensvorsorge verbietet. Das steht nicht im Gesetz so exakt drin, aber wenn man dem folgt, dann sollte man das so umsetzen. Und daraus folgt auch die Forderung nach bestmöglicher Sicherheit für Endlager. Bestmöglich ist immer in Anführungsstrichen geschrieben, um klarzumachen, dass es da nicht um absolut bestmöglich geht, sondern um das, was man nach den Regeln der praktischen Vernunft und nach den Regeln des Vorgehens, das man sich für den gesamten Entscheidungsprozess gegeben hat, der dann auch kodifiziert ist, hoffentlich irgendwann mal, was man damit als beste Lösung erreichen kann. Die Sicherheitsanforderungen sind also auf einen Standort anzuwenden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit bestmögliche Schadensvorsorge, sprich Sicherheit, bietet und damit auch ein Genehmigungsverfahren erfolgreich überstehen kann. Das heißt, wenn man einen solchen Standort sucht oder darauf die Sicherheitsanforderungen anwenden will, dann muss man vorher auch gezielt danach gucken. Warum ist das auch erforderlich? Nicht nur aus dieser Logik heraus, sondern auch deswegen, weil alle potenziellen Endlagerstandorte positive und negative Eigenschaften aufweisen und der sicherheitlich bestmögliche oder auch nur ausreichende, das ist dann fast egal, Standort kann nur durch systematische, sicherheitsgerichtete Auswahl im Rahmen eines qualifizierten Auswahlverfahrens identifiziert werden. Wobei ich mich jetzt nicht darüber auslassen will, was qualifiziert im Einzelnen bedeutet. Nur eine Verständigung darauf und ein geordnetes Verfahren soll hier zunächst mal gemeint sein. Die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen allein kann sicherheitliche Defizite, die entstanden sind, aufgrund von fehlendem oder ungeeignetem Auswahlverfahren, nicht ausgleichen. Das heißt, da wird immer, egal wie das Genehmigungsverfahren dann aussieht, ein Delta zu beschreibbar sein zu dem eigentlich angestrebten bestmöglichen Standort. Also aus methodischer und geologischer Sicht, aufgrund der Tatsache mit positiven, negativen Eigenschaften, ist die Abwägung der Vor- und Nachteile von Einzelstandorten oder von auch Strategien im Rahmen eines sicherheitsgerichteten Auswahlverfahrens oder allgemeinen Entscheidungsprozesses mit systematischem Vergleich von Standortoptionen unerlässlich. Das ist ein methodisches Grundgesetz. Ohne Vergleich von Optionen keine vernünftige Entscheidung. Das ist einfach so und das braucht man. Deswegen braucht man zur Anwendung der Sicherheitsanforderungen auch diese Voraussetzung. Auf der anderen Seite, wenn man darauf verzichtet, dann kann man natürlich zufällig trotzdem den sicherheitlich bestmöglichen Standort finden. Man kann auch durch werfen von Dartpfeilen auf eine Landkarte zufällig den Besten finden. Man wird es nur nicht belegen können, dass man tatsächlich den Besten gefunden hat, weil man hat ja nur den einen. Ist ein transparentes, zur nächsten Frage bitte, ist ein transparentes Auswahlverfahren unter Beteiligung der Öffentlichkeit sicherheitsrelevant? Ja, meiner Meinung nach ja. Das in dem beschriebenen Sinne bestmögliche Sicherheitsniveau wird auf Grundlage des dann gültigen, weil zum Zeitpunkt der Festlegung, des dann gültigen sicherheitstechnischen Erkenntnisstandes in einem gesellschaftlichen und politischen, auch rechtlich relevanten Aushandlungsprozess definiert. Es fällt ja nicht vom Himmel. Weil das so ist und eine Teilhabe in einem demokratischen Prozess auf möglichst viele Interessensbereiche und Werthaltung einbezieht, muss aber auch die Umsetzung dieser Anforderungen, die da zusammengeflossen sind und Erwartungshaltungen, also der Entscheidungsprozess, der zum bestmöglichen Sicherheitsniveau führen soll, in allen Phasen des Prozesses kontrolliert werden und das Ergebnis muss überprüfbar sein. Deswegen ist ein transparentes Auswahlverfahren natürlich erforderlich aus meiner Sicht. Ohne ein transparentes Verfahren gibt es eine solche Kontrolle und die Überprüfung oder die Überprüfungsmöglichkeit nämlich nicht. Im Übrigen kann der Verzicht auf die Beteiligung der Öffentlichkeit oder anders ausgedrückt, der Verzicht auf eine repräsentative Einbeziehung verschiedener Interessen und auch Werthaltungen in ein solches Verfahren zu einseitig interessenbeeinflussten Entscheidungen führen. Und die können dann ihrerseits wiederum Sicherheitsdefizite zur Folge haben. Das heißt also schon von diesem Ansatz her ist eine breite Beteiligung, wie immer die dann qualifiziert identifiziert wird und die Teilnehmer benannt werden, wie immer das dann ablaufen mag. Ein solches Vorgehen entspricht auch guter demokratischer Praxis, um das einfach mal in einem Satz auszudrücken. Und ein solches Vorgehen entspricht in den meisten Ländern außerhalb Deutschlands, nicht in allen, muss ich auch eindeutig sagen, ein solches Vorgehen, transparent, qualifiziertes Verfahren, entspricht dem Vorgehen, wie es andernorts praktiziert wird. Dafür sprechen nicht immer rein sicherheitsgerichtete Argumente, sondern oft auch gesellschaftliche, also im Sinne von Überzeugungsarbeit leisten. Zur nächsten Frage. Muss zum Auswahlverfahren etwas in die Sicherheitsanforderungen aufgenommen werden? Nun, da gibt es keine, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht und aus meiner Funktion sozusagen in der, unter den Menschen, die sich mit Endlagerung beschäftigen und unterschiedliche Funktionen haben, gibt es da keine eindeutige Antwort. Was allerdings gefordert werden muss, ist, dass zumindest andernorts innerhalb des Gesamtregelwerkes Endlagerung eine verbindliche Regelung zum Auswahlverfahren existiert. Das muss irgendwo sein. Und es muss auch klar sein, wie die formale und inhaltliche Beziehung zwischen dem Auswahlverfahren und den Sicherheitsanforderungen aussieht. Und das muss eindeutig festgelegt werden. Diese Punkte müssen geregelt sein und sie müssen an irgendeiner Stelle im Rahmen eines übergeordneten oder eines in Einzelteile aufgegliederten Regelwerkes zu finden sein. Ob man damit zufrieden ist, das hängt nun wiederum von den individuellen oder gruppenspezifischen Positionen zu dieser Frage ab und die werden wieder unterschiedlich sein. Das heißt, die generelle Forderung, so etwas muss geregelt sein und Bestandteil sein des Regelwerkes, die besteht, auch aus meiner Sicht, aber wie man damit im Einzelnen umgeht, das wird von Werthaltungen und Interessenshaltungen abhängig sein. Zur letzten Frage. Welche Anforderungen sind an ein robustes Barrierensystem zu stellen? Zunächst einige Begriffe, weil ohne die wird es nicht gehen. Und dann will ich auch nicht die Frage beantworten, welche konkreten Anforderungen gestellt werden sollen, sondern wie man damit hinkommen kann, wie man da hinkommen kann, solche Anforderungen zu stellen, die in Richtung eines robusten Barrieresystems gehen. Dabei will ich vorwegnehmen, dass der Begriff Barrieresystem hier zwar traditionell etabliert ist, aber im Grunde sind nicht alle Elemente eines Endlagersystems als Barrieren in dem gleich genannten Sinne zu verstehen. Einfacher wäre es, wenn man von Teilsystemen spreche, aber da komme ich dann gleich noch drauf. Zunächst also, was bedeutet denn überhaupt robust? Ganz platt übersetzt aus dem Lateinischen bedeutet das kräftig und das entsprechende Substantiv ist die Kraft. Das wird uns jetzt nicht so sehr viel weiterhelfen bei der Frage, wie kommen wir denn dann zu einem robusten Barrieresystem? Was ist denn Die Robustheit des Endlagersystems, die Definitionen, die ich jetzt anbiete, sind so oder ähnlich in Aufzeichnungen zu finden, in der internationalen und auch in der deutschen nationalen Literatur, so oder ähnlich, weil es gibt noch keine kodifizierte, allgemeingültige Definition, auf die sich alle sozusagen in der Community verständigt hätten. Hier soll es nur dazu dienen, ein gemeinsames Verständnis für die späteren Schritte dann zu schaffen. Also Robustheit des Endlagersystems ist die Unempfindlichkeit der Sicherheitsfunktionen des Endlagersystems beziehungsweise seiner Teilsysteme oder seiner einzelnen Barrieren gegenüber inneren und äußeren Einflüssen und Störungen. Also es soll möglichst wenig passieren mit der Funktionstüchtigkeit des Systems, wenn sich die in Zukunft die Zustände verändern. Es ist klar, dass um das beurteilen zu können und um das überhaupt beschreiben zu können, man ein sehr tiefes Verständnis des Gesamtsystems Endlagerung, seiner Funktionsweise und der darin ablaufenden Prozesse haben muss. Robustheit des Sicherheitsnachweises ist damit natürlich eng gekoppelt, weil Unempfindlichkeit hier die Definition der Ergebnisse des Nachweises, des Sicherheitsnachweises hier immer gedacht in Richtung Langzeitsicherheitsnachweis gegenüber Unsicherheiten bei der Charakterisierung des Endlagersystems und der die Sicherheitsfunktionen beeinflussenden Prozesse und ihre Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit des Systems oder von Einzelsystemen. Hier ist natürlich klar, dass diese beiden Begriffe sehr eng miteinander verzahnt sind, denn sowohl zur Schaffung eines Verständnisses über die Funktionen der Einzelteile und des Gesamtsystems im Sinne von Robustheit des Endlagersystems als auch im Sinne des Nachweises ist erforderlich, dass man die Eigenheiten, die Prozesse, die man erwartet, auch vernünftig beschreiben kann. Das heißt, es gibt eine sehr enge Verbindung zwischen diesen beiden Dingen. Es wird nicht immer einfach sein, das abzugrenzen. Ich konzentriere mich im Folgenden, ohne das dann zu differenzieren, auf die Robustheit des Endlagersystems. Was ist unter einer Barriere zu verstehen? Natürliche oder technische Komponente des Endlagersystems, die den Transport von Radionukliden oder anderen Stoffen verhindert, begrenzt oder verzögert. Das ist nur eine bestimmte Funktion, nämlich das Verhindern, Begrenzen oder Verzögern, die Teilsysteme eines Endlagersystems aufweisen können. Das ist eine sehr wichtige, aber es gibt auch andere. Es gibt zum Beispiel, ich komme dann gleich zum Ende anhand eines Beispiels dazu, es gibt auch die Option oder ist die Funktion, dass ein Teilsystem ein anderes schützen muss, damit es wiederum diese Barrierenfunktion ausübt. Das heißt also, der Barrierenbegriff ist etwas kurz gegriffen. Barrierensystem wäre die Gesamtheit der Barrieren und die Sicherheitsfunktion, unter Sicherheitsfunktion ist die Eigenschaft des Endlagersystems oder Teilsystems oder einer Barriere zu verstehen, beziehungsweise eines darin ablaufenden Prozesses, die zur Sicherheit beiträgt oder beitragen. Wie kommt man jetzt dazu zur Ableitung von Anforderungen? Robust, zunächst müsste man sagen, was will man denn? Robust ist ein Barrierensystem dann, wenn seine integrale Sicherheitsfunktion, also das Zusammenwirken aller, für den erforderlichen Nachweiszeitraum erhalten bleibt, differenziert, integral erhalten bleibt und auch danach nicht abrupt ausfällt. Die integrale Sicherheitsfunktion, also das, was das System insgesamt leistet, ergibt sich aus dem Zusammenwirken der Einzelkomponenten. So, daraus folgt, dass die Robustheit Ausdruck der Widerstandsfähigkeit des Endlagersystems oder des betrachteten Teilsystems gegenüber Veränderungen seiner Funktionsfähigkeit oder Funktionstüchtigkeit, der spezifischen Funktionstüchtigkeit durch die befürchteten, zu erwartenden, unvermeidlichen, wie auch immer, Einflüsse und Störungen. Gleichzeitig, das ist also immer ein zu betrachtendes Element. Was passiert denn? Und auf der anderen Seite gehört zur Robustheit immer auch die Eigenschaft oder die Eigenschaften, die Primäreigenschaften, die von diesen Veränderungen betroffen werden können. So, wie kommt man dann dazu, die nächste Folie bitte, wie kommt man dann dazu, Anforderungen abzuleiten, was geht da ein, was muss man berücksichtigen? Das ist zunächst einmal die ganz spezifische Sicherheitsfunktion der Barriere oder des Teilsystems, die man betrachten will. Welche Rolle spielt es in dem Gesamtsystem? Was ist die primäre Eigenschaft, die diese Rolle gewährleistet, die diese Funktion gewährleistet? Welche sind die möglichen inneren und äußeren Einflüsse und Störungen, die einwirken können? Welche Konsequenzen haben sie für die materiellen Eigenschaften des Systems oder des Teilsystems? Welche Wechselwirkungen zwischen verschiedenen gibt es, Teilsystemen mit den unterschiedlichen Funktionen? Und wie ist die zeitliche Beziehung zwischen diesen Bedeutungen, diesen Funktionen einerseits und dem Ablauf von Einflüssen? Jetzt das übernächste und letzte Bild bitte. Hier ein Querschnitt durch einen fiktiven Salzstock. Nur um ganz grob die unterschiedliche Funktion, die Teilsysteme haben können, klarzumachen. In der Mitte sehen Sie einen, im oberen Teil dieses blauen Körpers, ist der Salzgesteinskörper eines Salzstocks, sehen Sie ein Endlager angedeutet. Ringsherum ist EG, sind die Buchstaben EG angeordnet. Das meint der einschlusswirksame Gebirgsbereich. Nach der Vorstellung des AKN, Arbeitskreisauswahlverfahren Endlagerstandorte, ist das der Bereich, den Radionuklide oder andere Schadstoffe aus dem Endlager nicht verlassen dürfen oder nur in einer Konzentration verlassen dürfen, die geringfügig ist und deswegen hinnehmbar ist. Die Funktion des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs als ein Teilsystem lautet also, er soll den Einschluss der Schadstoffe gewährleisten. So, was macht denn der Rest? Wenn der einschlusswirksame Gebirgsbereich das schafft, dann hat der Rest zunächst mal eine andere Funktion. Er muss nämlich die Wirksamkeit, die Funktionstüchtigkeit des einflusswirksamen Gebirgsbereiches mit gewährleisten, ihn also schützen. Das muss sowohl der Rest des Salzgesteinskörpers als auch das Deckgebirge. Er muss aber zweitens im Sinne von Unsicherheiten reduzieren, die mit der Einschätzung von solchen Systemen zwangsläufig verbunden sind. Er muss oder sollte, oder die übrig bleibenden Teile sollten außerdem Unsicherheiten, die mit der Bewertung verbunden sein könnten, auffangen und sozusagen zu einer Art Sicherheitsreserve gegenüber in einer solchen Situation, für eine solche Situation beitragen. Das machen Standorte in unterschiedlichem Maße. Wenn man das alles berücksichtigt, dann kann man auch dazu kommen, für spezifische Endlagersysteme ganz bestimmte und konkrete Anforderungen an ein robustes Endlagersystem zu formulieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nein, Sie haben das schon gesagt. Das ist eine Position, die ich im Übrigen nicht teile, weil selbstverständlich ein geordnetes Verfahren auch zu einer geordnet gefundenen Entscheidung und zu einer stabilen Entscheidung führt. Aber wir haben da unterschiedliche Positionen und genau darüber wird ja gestritten. Also von daher.
Das wird auch ein Thema sein, was an den Tischen.
Das vermute ich wohl. Im Sinne von Robustheit. Ja, das ist bloß in der Regel ist Robustheit ein Wort. Diejenigen Leute, die es verwenden in der Szene, haben eine bestimmte Vorstellung, was sie damit verbinden. Es gibt bisher keine systematische Auseinandersetzung damit und auch schon gar keine Konvergenz in dieser Richtung, dass alle das gleich sehen. Es ist die Erwartungshaltung, dass es möglichst gut Veränderungen unter dem Eindruck von Veränderungen in seiner Funktionstüchtigkeit insgesamt erhalten bleibt. Das ist sozusagen das Gemeinsame. Wie man da aber im konkreten Fall hinkommt, da gibt es auch unterschiedliche Ansätze und ich habe hier nur ein Denkmodell vorgestellt. Also die Idee ist allgemein, aber die konkreten Wege dahin sind zum Teil unterschiedlich.
Aber wir haben ja
Selbstverständlich kann das sein, weil ich hatte ja ausdrücklich gesagt, wurde ja eben auch schon darauf Bezug genommen, bestmöglich in diesem Sinne bezieht sich immer auf die Regeln eines bestimmten Verfahrens. Das heißt, davon hängt es auch ab, natürlich, was man findet. Wenn man es so auslegt, dass man in die Latte so ausformuliert, will ich mal sagen, nicht hochhängt, sondern ausformuliert, dass man eine sehr genaue, sehr große Trennschärfe hat, dann wird die Wahrscheinlichkeit, zufällig einen besseren zu finden, immer geringer. Trotzdem lässt sich das rein erkenntnistheoretisch nicht ausschließen. Das ist so. Nur, was sagt uns das im Hinblick auf Entscheidungsfindung und auf Qualität von Entscheidungen? Ich habe es eben etwas anders formuliert. Ich habe eher auf die Qualität des Auswahlverfahrens abgehoben. Und wenn die in diesem Sinne sozusagen optimiert ist, dann ja.
Ich versuche es zu schaffen. Meine Aufgabe ist ja, zu versuchen, die Sache ein bisschen aus dem Blickwinkel der Leute zu sehen, die im Moment von einem Standort betroffen sind, der nach Meinung einiger ja der Endlagerstandort der Bundesrepublik für die entsprechenden Abfälle werden sollen. Und ich will versuchen, also auf der Grundlage habe ich die 4, 5 Punkte ausgesucht, zu denen ich kurz was sagen möchte und werde versuchen, wie gesagt, aus dem Blickwinkel das zu erzählen, was aber nicht zwangsweise bedeutet, dass ich in jedem Punkt sozusagen da das Meinungsspektrum abdecke, sondern natürlich auch meine eigene Meinung dazu habe. Der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist das Standortauswahlverfahren. Ich möchte darauf hinweisen, dass mit der Diskussion über die Sicherheitsanforderungen eigentlich der zweite Schritt vor dem ersten gemacht wird, wenn man sozusagen die eigentliche Entstehungsgeschichte eines Endlagers betrachtet. Der erste Schritt müsste ja eigentlich der sein, eine Vorschrift zu erlassen, wie ein Endlagerstandort gesucht und wie er dann festgelegt werden soll. Es liegt aus meiner Sicht in der Logik von Sicherheitsanforderungen oder auch dieser Sicherheitsanforderungen, dass auch die Festlegung des Standorts gewissen sicherheitstechnischen Anforderungen vor allem in diesem Fall aus geologischer Sicht genügen muss. Ein dem internationalen Stand entsprechendes qualifiziertes Standortauswahlverfahren mit abschließendem Sicherheitsvergleich mehrerer Standorte sollte deshalb die Voraussetzung für die Planfeststellungsfähigkeit eines Standortes sein. Die in den Sicherheitsanforderungen zu fordernde Wirksamkeit des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs kann durch einen vorhergehenden Vergleich von verschiedenen Standorten am weitestgehenden erreicht werden. Eine Optimierung eines Endlagerstandortes macht vor allem dann Sinn, wenn sie alle Schritte betrifft, die auf diesen Standort bezogen sind. Und dazu gehört dann auch die Optimierung dessen, was vor der Festlegung des Standortes passiert ist, nämlich das Standortauswahlverfahren, also die Standortsuche und seine Festlegung. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist für kerntechnische Anlagen die bestmögliche Vorsorge zu treffen. Im Falle von Endlagern gehört Dazu nach meiner Auffassung auch ein Vergleich mehrerer Standorte und auch unterschiedlicher Wirtsgesteine. Die Sicherheitsanforderungen sollen im Planfeststellungsverfahren für einen Standort zur Anwendung kommen. In diesem Verfahren müssen alle Schritte, die zum Endlager gehören und mit dessen Sicherheit zu tun haben, bewertet werden. Einer der zu prüfenden Schritte ist aus meiner Sicht deshalb auch die Alternativenbetrachtung, die sowohl die Prüfung anderer Standorte wie auch die Begründung für die Festlegung des gewählten Standortes umfassen muss. Dem steht aus meiner Sicht das Oberverwaltungsgerichtsurteil zu Konrad nicht entgegen, da dort die damalige rechtliche Lage für einen langen im aktiven Verfahren befindlichen Endlagerstandort interpretiert wurde. Für ein neues Endlager können aber durchaus und müssen aus meiner Sicht auch auf Grundlage der internationalen Entwicklung neue Maßstäbe gesetzt werden. Und das wäre dadurch zu gewährleisten, dass zwar die Standortauswahl und Festlegung nicht jetzt in diesen Sicherheitsanforderungen geregelt werden muss, dass aber durchaus der Anwendungsbereich dieser Sicherheitsanforderungen insoweit eingeschränkt werden sollte, dass sie nur für einen solchen Standort, der qualifiziert ausgewählt worden ist, angewendet werden. Ein Standort, und da möchte ich noch mal kurz auf einen konkreten Punkt in den Sicherheitsanforderungen kommen, ein Standort, der bezüglich geologischer Barrieren, Einschlussvermögen und möglicher technischer Maßnahmen nur keine signifikanten Nachteile aufweisen darf, wie es in Kapitel 6.3 des Entwurfs steht, entspricht dem und sicherheitsgerichteten Denken aus meiner Sicht nicht. Diese Passage in den Sicherheitsanforderungen sollte deshalb dringend gestrichen werden. Der zweite Punkt, auf den ich kommen möchte, der vor allen Dingen im Landkreis Lüchow-Dannenberg sehr nachhaltig diskutiert wird, ist der der geologischen Barrieren. Die geologischen Eigenschaften des Standortes sind die zentralen sicherheitstechnischen Komponenten im bundesdeutschen Endlagerkonzept. Das heißt, dieses Endlagerkonzept in der Bundesrepublik heißt ja konzentrieren und isolieren. Dieses Konzept wird aus meiner Sicht gut realisiert durch die auf den AKN zurückgehende Idee des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs. Dieser einschlusswirksame Gebirgsbereich soll ja mit diesen Sicherheitsanforderungen begrüßenswerterweise auch eingeführt werden. Durch diesen Bereich soll ja die Sicherheit des Endlagers erhöht werden und zum anderen aber auch der Sicherheitsnachweis entfrachtet werden, dadurch, dass eben am Rande dieses Gebirgsbereichs nachgewiesen wird, dass die Sicherheitskriterien eingehalten werden, sodass der gesamte Nachweis in der übrigen Geosphäre und in der Biosphäre dann in dem Sinne an Bedeutung verliert und wegen der noch schwierigeren Prognostizierbarkeit dieser Bereiche dann zur Reduzierung der Unsicherheit der Eignungsaussage sicherlich beitragen kann. Im Entwurf der Sicherheitsanforderungen wird allerdings diese Idee aus meiner Sicht nicht konsequent umgesetzt. Bei den vorgeschlagenen Messprogrammen ist zum Beispiel nicht klar, ob sie nur zusätzliche Kontrollen oder Teil des Sicherheitssystems sein sollen. In Kapitel 8.3.3 wird beispielsweise auch die Überschreitung eines festgesetzten Dosiskriteriums am Rand des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs zugelassen. Aus meiner Sicht ist jedoch ein Standort mit einem einschlusswirksamen Gebirgsbereich, der die Anforderungen nicht erfüllt, ungeeignet. Nach meiner Meinung ist also eine konsequentere Umsetzung dieser Idee in den Sicherheitsanforderungen erforderlich. Das war eine Barriere. Die zweite Barriere ist natürlich das Deckgebirge. Anders als dem Entwurf der Sicherheitsanforderungen zu entnehmen, bedeutet aus meiner Sicht die Umsetzung des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs jedoch nicht, dass das Deckgebirge unwichtiger wird. Nach dem Entwurf des BMU in Kapitel 9.8 darf die Sicherheit des Endlagers dagegen durchaus für bestimmte Fälle von nur einer geologischen Barriere abhängen. Auch dieser Punkt würde allerdings aus meiner Sicht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit der Forderung nach bestmöglicher Vorsorge nicht gewährleisten. Das gilt natürlich immer dann oder nur dann, wenn es in der Bundesrepublik tatsächlich Standorte gibt, wo eine entsprechende zusätzliche Barriere auch vorhanden ist. Da gibt es, soweit mir bekannt ist, aber zumindest keine Zweifel daran, dass das der Fall sein könnte. Also aus meiner Sicht kommen dem Deckgebirge folgende wichtige Aufgaben zu. Die erste wichtige Aufgabe ist die Verhinderung des Beginns der Auflösung bzw. der Abtragung des Wirtsgesteinskörpers. Der zweite Punkt ist die Vermeidung bzw. mindestens die starke Behinderung der Ausbreitung von Radionukliden in das oberflächennahe Grundwasser für den Fall, dass die Langzeitprognosen, die für den einschlusswirksamen Gebirgsbereich durchgeführt worden sind, sich dann doch in der Zukunft als nicht haltbar herausstellen und eben doch mehr Radionuklide aus diesem Bereich rauskommen, als man ursprünglich gedacht hat. Insgesamt soll dieses Deckgebirge damit zur Verstärkung der Robustheit des gesamten Endlagersystems beitragen. Sicherheitsreserven bzw. Robustheit des gesamten Endlagersystems sind erforderlich, da menschliche Erkenntnis grundsätzlich begrenzt ist. Habe ich schon darauf hingewiesen. Es können immer Dinge auftreten, die nach derzeitigem Stand von Wissenschaft und Technik nicht bekannt sind. Und das gilt auch für die Geologie. Die Notwendigkeit eines Deckgebirges ergibt sich nach meiner Meinung auch aus den Erfahrungen, die in jüngerer Zeit mit den Standorten Asse und Morsleben gemacht worden sind. Auch ohne, dass man diese Standorte direkt miteinander vergleicht, ist da halt die Situation die, dass aus dem Deckgebirge Wasser in die Salzstöcke, in die Bergwerke eintritt und dem muss Rechnung getragen werden. Der dritte Punkt, auf den ich kommen möchte, sind die Auswirkungen eines Endlagers. Ein wichtiger Aspekt zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen ist unabhängig davon oder unabhängig von der Diskussion, ob man sie aus einem Risikowert ableitet oder direkt festlegt, die Dosis. Ich will aber betonen, es ist ein Punkt. Es gibt natürlich noch mehrere Punkte, die im Rahmen eines Sicherheitsnachweises, auch eines Langzeitsicherheitsnachweises, hier berücksichtigt werden müssen. Zunächst ist allerdings darauf hinzuweisen, dass nicht nur eine vorgegebene Dosis einzuhalten ist, sondern auch der Strahlenschutzgrundsatz, die Belastung auch unterhalb der Grenzwerte so gering wie möglich zu halten, für ein Endlager gültig ist. Dieser Satz steht in der Strahlenschutzverordnung und wird aus meiner Sicht in dem bisherigen Entwurf der Sicherheitsanforderungen relativiert. Es ist zu berücksichtigen, dass diese Relativierung, so wie ich die Sicherheitsanforderungen lese, dort sowohl für die Betriebsphase als auch für die Nachbetriebsphase gilt. Und für die Betriebsphase sollte eigentlich unstrittig sein, mindestens für die Betriebsphase sollte eigentlich unstrittig sein, dass die einschlägige Strahlenschutzverordnung anzuwenden ist. Und in dieser steht das Wort vernünftigerweise nun mal nicht drin. Und wie gesagt, aus meiner Sicht ist das eine negative Relativierung. Für die Betriebsphase möglicherweise auftretende Strahlenbelastung sollen auch laut Entwurf der Sicherheitsanforderungen die Grenzwerte der Strahlenschutzverordnung gelten. Das ist sicherlich sachgerecht, das hier zu übertragen. Problematisch sind dagegen einige Ausführungen zum Sicherheitsnachweis für die Betriebsphase und auch für die Stilllegung. In Kapitel 8.1 des BMU-Entwurfs ist von der Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeiten für Einwirkungen, Ausfälle oder Abweichungen die Rede. Dabei wird nicht klar, für welche Zeiträume dies gelten soll. Für den Zeitraum bis zum Abschluss der Stilllegung, also bis zum Verschluss des Bergwerkes, muss beim Sicherheitsnachweis aus meiner Sicht, und das ist bundesdeutsches Strahlenschutzrecht, auf jeden Fall deterministisch und nicht probabilistisch vorgegangen werden. Nach dem BMU-Entwurf soll für die Betriebsphase ein gestaffeltes Sicherheitskonzept in vier Ebenen entsprechend des Vorgehens bei Atomkraftwerken etabliert werden. Diese Vorgehensweise ist sicherlich angemessen. Es ist allerdings erforderlich, dass diese Sicherheit in den einzelnen Sicherheitsebenen, wenn man mal von der Normalbetriebsebene absieht, durch bauliche, chemische und oder technisch direkt wirkende Maßnahmen erfüllt wird und nicht ausschließlich durch administrative Maßnahmen. Damit möchte ich zur Nachbetriebsphase kommen. Die tolerierbare Dosis für den Langzeitsicherheitsnachweis, wenn man ihn denn über die Dosis führt, muss nach meiner Ansicht auf jeden Fall deutlich unter dem Wert von 0,3 Millisievert pro Jahr für Ableitungen im Normalbetrieb der Strahlenschutzverordnung liegen. Die Gründe dafür sind, dass erstens der ermittelte Wert unter anderem wegen der prognostischen Grundlagen mit großen Unsicherheiten belastet ist. Der zweite Punkt ist, und deshalb ein größerer Sicherheitsabstand erforderlich ist. Der zweite Punkt ist, der Wert soll nach Sicherheitsanforderungen nicht konservativ, sondern medianorientiert ermittelt werden. Der dritte Punkt ist, anders als bei den Werten in der Strahlenschutzverordnung für übertägige Anlagen, ist bei einem Endlager zu berücksichtigen, dass es in der Nachbetriebsphase keine Möglichkeit gibt, austretende Radionuklide zeitlich oder in ihrer Menge zu begrenzen. Viertens, sollten künftige Generationen nicht höher belastet werden als heutige, so ist zu berücksichtigen, dass diese Generationen möglicherweise gar nichts von dem Endlager wissen und demzufolge auch keine Vorsichtsmaßnahmen ergreifen können und ergreifen werden. Daraus folgt für mich, dass der Maßstab, der hier für künftige Generationen anzulegen ist, eher der ist, was man international heutzutage als triviale Dosis bezeichnet. Das heißt, die Größenordnung dieser trivialen Dosis, die im Allgemeinen mit 10 Mikrosievert festgelegt ist, diese Größenordnung ist eher das, was aus meiner Sicht einzuhalten ist, als eine Orientierung an den Grenzwerten der Strahlenschutzverordnung. Von diesen grundsätzlichen Überlegungen abgesehen, gibt es im BMU-Entwurf in Bezug auf radiologische Auswirkungen auch einige weitere problematische Forderungen. Die radiologische Langzeitprognose soll nach Kapitel 832 auf die Berücksichtigung des Wasserpfads begrenzt sein. Diese Beschränkung ist für mich kaum nachvollziehbar, denn wenn man sozusagen bis in die Biosphäre rechnet, dann müssen natürlich in der Biosphäre auch alle möglichen Belastungspfade berücksichtigt werden, in die durch in sie eintretende Radionuklide relevant werden. In der Geosphäre sind darüber hinaus ist nicht nur Wasser ein möglicher Transportträger oder Transportförderer, sondern das können natürlich auch Gase sein. Und insofern, wenn das der Fall sein sollte, sind natürlich auch diese zu berücksichtigen. Bei der Langzeitprognose des Einschlusses müssen laut Kapitel 833 keine Ausbreitungsrechnungen in der Geosphäre außerhalb des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs und in der Biosphäre durchgeführt werden, wenn die ermittelte effektive Dosis am Rand des EWG in der Größenordnung von 0,1 Millisievert liegt. Also diese Größenordnung 0,1 Millisievert nicht überschreitet. Da stellt sich mir die Frage, was bedeutet in diesem Zusammenhang dann das Wort Größenordnung? Können das auch 0,5 Millisievert sein? Das wäre zweifelsohne zu viel und würde weit über den Werten liegen, die international diskutiert werden. Dieser Punkt bedeutet aus meiner Sicht eine Aufweichung des Sinns des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs, also sozusagen auch weiter zu denken, wenn dann diese festgelegte Dosis überschritten würde, eine Aufweichung des Sinns des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs, der zunächst allein für den Einschluss der Radionuklide bei allen nicht völlig ausschließbaren Entwicklungen verantwortlich sein soll. Im BMU-Entwurf werden bezüglich der Nachweisanforderungen für deterministische Rechnungen die Verwendung von Medianwerten und die Einhaltung der Prüfwerte in 19 von 20 Fällen gefordert. Die Verwendung von Medianwerten ist ein Abrücken von bisher üblichen konservativen Vorgehensweise für Langzeitsicherheitsnachweise. Insbesondere in Bezug auf Dosiswerte widerspricht das auch der Strahlenschutzverordnung, die allerdings nicht ausdrücklich beinhaltet, dass sie auch auf die Langzeit, den Langzeitsicherheitsnachweis für Endlager angewendet werden soll. Im BMU-Entwurf wird eine getrennte Bewertung künstlicher und natürlicher Radionuklide, die nicht aus den Abfällen kommen, festgelegt. Diese Festlegung ist aus meiner Sicht nicht sachgerecht. Natürliche Radionuklide, die durch Errichtung und Betrieb des Endlagers sowie in der Nachbetriebsphase durch die eingelagerten Abfälle mobilisiert werden, sind menschlich verursacht und müssen deshalb voll in der Bewertung berücksichtigt werden. Die Schwankungsbreite von natürlichen Konzentrationen kann hier kein Maßstab sein. Der letzte größere Punkt, zu dem ich was sagen möchte, ist die Rückholbarkeit. Die Diskussion hierüber nimmt ja stetig zu. Im BMU-Entwurf wird eine Standfestigkeit von 500 Jahren für die Behälter gefordert, in denen die Abfälle eingelagert werden, und darüber hinaus ein Verbleiben der Radionuklide für 1000 Jahre am Einlagerungsort. Diese Anforderung finde ich vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten Zeit richtig. Sie entsprechen auch internationalen Forderungen und waren bezüglich Behältern bereits Bestandteil der Anforderungen in den Sicherheitsstudien anderer Entsorgungstechniken 1984, die ja im Kernforschungszentrum Karlsruhe durchgeführt wurden. Die Einwendung, die die ESK gegen diese Festlegung, gegen diese Sicherheitsanforderungen vorgebracht hat, überzeugen aus meiner Sicht nicht wirklich. Von den Erfahrungen bei Morsleben und Asse ist zu lernen, dass Prognosen oft nur kurze Halbwertszeiten haben, zumindest bis zu dem Zeithorizont, bis größere Teile der Beta- und Gammastrahler mit mittlerer Halbwertszeit abgeklungen sind, sollte eine Rückholung der Abfälle auch aus einem verfüllten Endlager in konzentrierter Form möglich sein. Die Rückholbarkeit wird im BMU-Entwurf außer in diesem Zusammenhang nicht weiter problematisiert. Nach meiner Auffassung ist eine differenzierte Betrachtung von Rückholbarkeit erforderlich. Das heißt, mindestens muss die Diskussion geführt werden in der Zukunft. Und obwohl der bisherige Standpunkt der überwiegenden Expertenkreise in der Bundesrepublik auf Rückholbarkeit verzichten möchte, dazu habe ich bisher auch gehört und gehöre es vielleicht auch immer noch, aber nach meiner Meinung ist eine Diskussion darüber möglich, nötig, und die Frage muss einfach neu abgewägt werden. Nur noch ein Satz zu dem fünften Punkt, der im Landkreis natürlich auch eine große Rolle spielt, und das ist die Öffentlichkeitsbeteiligung. Aus meiner Sicht kann nur eine weitgehende Öffentlichkeitsbeteiligung, die weit über einen Erörterungstermin im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens hinausgeht, gewährleisten, dass in die Sicherheitsnachweise auch gegenüber der Bevölkerung Glaubwürdigkeit entsteht. Und deshalb ist aus meiner Sicht die Öffentlichkeit auch in allen Phasen der Optimierung, also an allen Haltepunkten, die in den Sicherheitsanforderungen vorgesehen sind, zu beteiligen. Zumal die Vergangenheit auch hier gezeigt hat, dass durchaus Stellungnahmen sicherheitstechnischer Art, die aus Kreisen der Bevölkerung gekommen sind, mehr Recht behalten haben als die Studien und Gutachten, die von hochbezahlten Wissenschaftlern beispielsweise im Falle der Asse angeführt und veröffentlicht worden sind. Damit bin ich am Schluss. Also Granit ist ja, glaube ich, jetzt nicht in der Diskussion in der Bundesrepublik. Ja, gut, also es hängt natürlich von der Wirtsformation ab, ob ein Deckebürger existiert oder nicht, beziehungsweise welche Art und welche Aufgaben dieses Deckebürger haben muss. Das ist klar. Bei Granit, wie gesagt, ist das aus meiner Sicht nicht gegeben. Naja, also wenn eine Endlagerung in Granit ist ja ein völlig anderes Konzept. Da haben ja beispielsweise die Behälter eine ganz andere Aufgabe. Sozusagen, wenn man sich das schwedische Konzept ansieht, dann sind die Behälter da eine Barriere, die ja auch eine für den Langzeitsicherheitsnachweis eine bedeutende Aufgabe haben. Da kann ich jetzt im Moment nichts zu sagen.
Ich sehe keine. Dann würde ich Herrn Ahrens bitten, mit seinem Impulsvortrag auf die Position, die Sie mit Sicherheitsanforderungen dürfen, auf den Punkt zu erklären.
Ja, meine Damen und Herren. Bei der Einleitung zu diesem Workshop habe ich mich etwas zurückgehalten in meinen Ausführungen und Herrn Donat das Wort überlassen, weil ich sowieso jetzt noch dran bin. Und ich möchte einmal noch mal erläutern, warum machen wir diese Veranstaltung als BMU, aber sie liegt mir eben auch sehr persönlich am Herzen. Und zwar, ich finde es enorm wichtig, dass das, was ja nun wirklich wichtige Grundlagen sind für das Endlagerkonzept, nämlich welche Sicherheitsanforderungen werden gestellt, dass es einmal für Sie transparent ist, wie solche Sicherheitsanforderungen zustande kommen. Und das bedeutet natürlich nicht, nur weil es transparent ist, dass Sie damit einverstanden sind. Das kann sogar das Gegenteil bewirken. Aber das andere ist natürlich, ich möchte natürlich auch, dass Sie ein Stück weit nachvollziehen können, das, was dort in diesen Sicherheitsanforderungen steht, das sind zum Teil sehr abstrakte Formulierungen, die auch zum Teil auch noch in der Fachwelt zu unterschiedlichen und kontroversen Diskussionen führen, wie das Beispiel mit dem Begriff Robustheit von Herrn Appel zeigte. Und das andere ist natürlich, dass ich auch Ihnen die Möglichkeit geben möchte, Dinge, die Sie für besonders wichtig halten an Sicherheitsanforderungen, dass Sie das vorbringen können, sodass das nach Möglichkeit auch berücksichtigt werden kann. Denn eins hat nun wirklich gezeigt, auch die Angelegenheit mit der Asse, dass man sich alle Meinungen anhören sollte von den Leuten, die sich intensiv mit den Fragestellungen befassen. Die allgemeine Öffentlichkeit kann man in dem Sinne nicht befassen mit solchen Dingen, sondern man kann immer nur Menschen ansprechen, Menschen bitten, an Diskussionen teilzunehmen. Und das ist der Grund, warum wir eben auch hier sind. Die Diskussion hat im Grunde begonnen auf dem Endlagersymposium. 400 Leute haben teilgenommen, aber die Diskussion konnte natürlich nicht sehr intensiv geführt werden, weil es auch viele grundsätzliche Fragestellungen gab, die erstmal aufgegriffen wurden und thematisiert wurden. Wir haben aber dann auch eine Ankündigung wahrgemacht, die wir auf dem Endlagersymposium gegeben haben, dass wir nämlich ein Diskussionsforum auf der BMU-Homepage eröffnet haben. Und diese war über mehr als 2 Monate geöffnet für Beiträge. Es gab 27 Beiträge, allerdings nur durch 7 verschiedene Personen. Daran sieht man schon, dass wenn man die Menschen nicht direkt anspricht, relativ wenig Resonanz erfolgt. Aber wir wollten eben diese Chance auch nicht verpassen. Und dann natürlich etwas, das für uns als BMU, als Verantwortliche für die Sicherheitsanforderungen ganz enorm wichtig ist, dass wir unser Beratungsgremium, die Entsorgungskommission, natürlich den Entwurf der Sicherheitsanforderungen vorgelegt haben und diese dann auch eine sehr ausführliche und konkrete Stellungnahme zu diesem Entwurf abgegeben hat. Wie geht es weiter? Einmal natürlich hier mit dieser Veranstaltung und zu dieser Veranstaltung ist auch schon, diese Unterlage wird hier auch zur Verfügung gestellt, die Weiterentwicklung des Entwurfs, nämlich Revision 1 des Entwurfs der BMU-Sicherheitsanforderungen, kann hier eingesehen, mitgenommen werden in Kopie, damit Sie eben sehen, wie ist jetzt der Stand der Dinge. Hier sind eine Menge der Anregungen aufgenommen worden, die nicht nur die ESK gegeben hatte, sondern die eben auch gerade mein Vorredner Herr Neumann angesprochen hat. Er wird, glaube ich, erfreut sein, dass ein Großteil seiner kritischen Anmerkungen, ich hoffe, bereinigt worden sind in den Sicherheitsanforderungen. Nach dieser Diskussion hier wird der Entwurf der Sicherheitsanforderungen nochmal der ESK vorgestellt. Das erfolgt nächste Woche Donnerstag. Und dann wird, das ist auch etwas, was zum guten Ton gehört für das BMU, dass wir das im Fachausschuss Fair und Entsorgung gegenüber den Ländern nochmal vorstellen. Hier sind auch Vertreter der anderen Bundesressorts anwesend, so dass hier dann auch nochmal eine Diskussion stattfinden wird. Geplant ist dann die Veröffentlichung der Sicherheitsanforderungen im Bundesanzeiger in der ersten Hälfte dieses Jahres. Mai 2009 erscheint noch als realistisches Ziel. Das wird angestrebt. Nächste Folie. Wir haben nochmal ausgewertet, wie war denn das Internetforum? Das hatte zwei Themenbereiche. Einmal den Bereich, wie wurde das Endlagersymposium gesehen? Hier gab es keine einzige negative Rückäußerung. Wir werten das als positiven Erfolg. Letztlich melden sich ja immer die Leute, die unzufrieden sind mit etwas. Das war nicht der Fall, auch oft nicht auf dem Symposium selber. Zu den Sicherheitsanforderungen waren es dann letztlich drei Personen, die sehr ausführlich konkrete Hinweise gegeben haben. Hier haben wir zum Teil die Dinge, wenn es Klarstellungen erforderte, im Internetforum direkt beantwortet. Das kann man auch immer noch nachlesen. Es ist jetzt also nicht weggeschaltet, sondern wer sich dafür interessiert, kann dies nachlesen. Jetzt möchte ich aber kommen in der nächsten Folie zu der Stellungnahme der Entsorgungskommission. Hier gab es eine Menge Kritikpunkte der ESK. Ein wesentlicher Punkt war die Nennung überhaupt eines Risikoswertes als Schutzziel, dann die Diskussion über die Höhe dieses Risikowertes. Hier ist es so, dass die ESK einen wesentlich höheren Wert empfiehlt als Festlegung des Schutzniveaus. Das wird heute nochmal diskutiert werden. Sie haben auch die andere Meinung von Herrn Neumann gehört zu diesem Punkt. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt in den Diskussionen. Dann hat die ESK deutlich gemacht, dass das Sicherheitsmanagement, also wie wird denn das nicht nur die Planungen, wie werden die durchgeführt für das Endlager, wie wird das Endlager betrieben, welche Kompetenzen müssen vorgehalten werden. Das ist ein Punkt, den die ESK kritisiert hat, dass hier viel zu wenig konkrete Ausführungen im Entwurf des BMU vorhanden sind. Dann wurde nochmal kritisiert die Abgrenzung Standortauswahlverfahren und Wartungsfreiheit nach Stilllegung. Das waren unklare Dinge für die ESK. Das Konzept ist nach wie vor, ein Endlager muss wartungsfrei sein. Gleichwohl hatten wir in den Sicherheitsanforderungen, das ist auch nach wie vor so, gefordert, dass man sich darum kümmert, dass an dem Standort später keine Eingriffe in den tiefen Untergrund erfolgen, die die Barrieren des Endlagersystems gefährden. Das ist aus unserer Sicht kein Widerspruch. Aber man muss sich eben ein bisschen verabschieden von der Vorstellung, man könne einen Endlagerstandort wirklich vollkommen unbeobachtet in der Zukunft für sich belassen. Dann wurde von der ESK gefordert, die Optimierungsziele deutlicher herauszustellen. Dann wurde kritisiert die Quantifizierung der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Entwicklungen. Das ist ja ein wichtiger Punkt im Nachweis, dass jetzt unterschieden wird zwischen wahrscheinlichen und weniger wahrscheinlichen Entwicklungen. Und auch einmal diese etwas merkwürdige Argumentation zu potenziellen Risiken, potenziellen Strahlenexpositionen auf etwas klarere Füße zu stellen. Man muss sich eben doch darüber unterhalten, was sind tatsächlich echt zu erwartende Auswirkungen des Endlagers oder was sind eben Dinge, die man unter dem Vorsorgegedanken eher zu betrachten hat. Dann wurde die Anforderung an die Abfallbehälter kritisiert und natürlich, dass in den Texten der Sicherheitsanforderungen, dort gab es einen kursiv geschriebenen Text, der Erläuterungen, aber eben auch noch Anforderungspassagen enthielt. Und hier wurde natürlich zu Recht von der ESK darauf hingewiesen, dass da eine ganz Klarheit in der Sprache erforderlich ist. Ich möchte jetzt darauf kommen, was haben wir denn jetzt in der Revision 1, die Ihnen eben auch vorliegt. Die wird gleich ausgelegt, da können Sie sie mitnehmen. Die ist noch nicht von der Hausleitung des BMU gebilligt, sie ist aber auf den Weg zur Hausleitung gebracht. Ich wollte Ihnen, damit Sie eben sehen, wie der Prozess ist bei der Entwicklung der Sicherheitsanforderungen, die Möglichkeit geben, die schon mal einzusehen, auch weil ich gehört habe, dass Versionen, Weiterführungsversionen der Sicherheitsanforderungen aus dem letzten Jahr schon kursieren. Und damit Sie sehen, was ist denn jetzt eine Version, die tatsächlich aus dem Referat BMU kommt, wird sie eben hier und heute auch ausgelegt. Wo sind die wesentlichen Unterschiede? Zum einen sind alle Aspekte herausgenommen worden, die sich mit der Standortauswahl befassen. Hier gibt es die Festlegung durch den Abteilungsleiter des BMU, dass ein eigenes Papier, das insgesamt Standortauswahl und Zulassung eines Endlagers, also dann konkrete Anwendung der Sicherheitsanforderungen im Zulassungsverfahren darstellt. Ich kann Ihnen auch sagen, es gibt dort im Prinzip drei Grundvarianten, die im Moment zur Diskussion gestellt werden. Das eine ist, dass man das Auswahlverfahren eben nicht gesetzlich regelt, sondern dass es zur Festlegung des Standortes eine Parlamentsentscheidung gibt und dass dann danach die Zulassung auch mit Teilzulassung erfolgt. Das nächste ist, es wird ein Standortauswahlgesetz geben. Das ist die zweite Variante. Das ist eine umfangreiche Gesetzesänderung, die damit verbunden wäre. Und das dritte ist dann, dass in dem Planfeststellungsverfahren die Alternativenprüfung vorgeschrieben wird. Das sind so die drei Grundideen, die im Moment in unserem Hause im BMU diskutiert werden. Eine Entscheidung dazu oder eine schon weit gereifte Diskussion dazu hat noch nicht stattgefunden. Deswegen kann ich Ihnen dazu auch nichts Näheres berichten. Ich wollte Ihnen nur sagen, das ist eben im Moment der Stand der Diskussion. Dann haben wir die Anregungen der ESK aufgegriffen, die Optimierungsziele für die Endlagerung deutlich klarer zu definieren. Hier ist eben dann auch der Strahlenschutz direkt prominent am Anfang genannt. Hier soll es eben auch nach keine Unterschiede geben zu dem ALARA-Prinzip. Die Betriebssicherheit, also die Zuverlässigkeit des Betriebes. Ansonsten ist natürlich wichtig, dann hervorgehoben der langfristige Einschluss, hier nochmal einschlusswirksamer Gebirgsbereich und dort Optimierung, dass dieser möglichst vollständig, möglichst lange funktioniert, ist ein wichtiges Optimierungsziel. Dann das Sicherheitsmanagement, das im Grunde im laufenden Prozess immer wieder angepasst und verbessert werden muss. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass die Realisierbarkeit eines Endlagers auch unter den Optimierungsgesichtspunkten zu berücksichtigen ist. Dazu gehört eben nicht nur finanzielle Aspekte, sondern eben auch die technische Machbarkeit in angemessener Zeit und auf erprobten Methoden. Nächste Folie. Die Integrität des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs wird als zentrales Nachweisziel in dem neuen Entwurf deutlich stärker betont. Das wurde auch noch mal von Herrn Neumann angesprochen, dass hier das etwas zu wenig prägnant war in den vorliegenden Entwurf. Dann die Behälteranforderungen heben jetzt auf die Sicherheitsfunktionen ab, die sie zu erfüllen haben. Und da ist eben auch der Punkt drin, es muss die Möglichkeit zur Bergung der Abfälle geben bei einer angenommenen Zulaufen von Lösungen in das Bergwerk hinein. Das ist tatsächlich eine Folge auch dessen, was wir bei der Asse erlebt haben. Wenn man nicht von vornherein daran denkt, ist es hinterher praktisch kaum zu realisieren. Und natürlich muss die Handhabbarkeit dann gegeben sein. Und es muss auch vermieden werden, dass es zu unzulässigen Aerosolfreisetzungen kommt bei einer möglichen Rückholung. Und als vierter Punkt, das ist ein Punkt, um dem Punkt Schutz vor menschlichen Eindringen Rechnung zu tragen, dass die Behälter auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben gegen Zerstörung bei menschlichem Eindringen. Das sind die Sicherheitsfunktionen, die wir jetzt in dieser Revision definiert haben und die tatsächlich eben auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern das reflektieren, was international diskutiert wird, aber auch gleichzeitig deutlich machen, eine durchgeplante und durchgenehmigte Rückholung der Abfälle wird nicht gefordert in den Sicherheitsanforderungen. Dann, nächste Folie, es wird, werden umfassende Anforderungen an das Sicherheitsmanagement gestellt, das ist aufgenommen worden, das Kapitel ist, sagen wir mal, jetzt Faktor 3 größer, als es vorher war und macht deutlich, welche Funktionen eigentlich ein Sicherheitsmanagement auch zu erfüllen hat. Ich möchte jetzt vielleicht noch abschließend darauf eingehen, auf ein paar Anmerkungen, die Herr Neumann gemacht hat. Dieser Satz, nur eine geologische Barriere kann ausreichen, der wurde gestrichen zum Beispiel. Dann wird auch noch mal explizit darauf hingewiesen in der Revision, dass das ALARA-Prinzip des Strahlenschutzes für die Betriebsphase natürlich genauso gilt wie in der Strahlenschutzverordnung. Dann, dass natürlich bei der Sicherheitsanalyse für die Betriebsphase des Endlagers deterministische Berechnungen durchzuführen sind, deterministisch Störfälle zu definieren sind und dass aber ergänzend dazu, um eben das Gesamtverhalten und die Ausfallswahrscheinlichkeit von einzelnen Komponenten des Endlagersystems auch einzuschätzen, eine probabilistische Sicherheitsanalyse gefordert wird für den Betrieb des Endlagers. Und auch hier, das BMU bleibt bei seiner Schutzzieldefinition, die ein Schutzziel letztlich definiert, das unterhalb einer von 0,3 Millisievert pro Jahr liegt, sondern tatsächlich dann in der Größenordnung auch der Freigabewerte. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, Berücksichtigung natürlicher Radionuklide. Hier ist in diesem neuen Entwurf der Sicherheitsanforderung der Punkt noch aufgeführt, inwieweit hier tatsächlich ein Unterschied gemacht werden darf zwischen Radionukliden aus den Abfällen oder Radionukliden, die aus Versatz und Gebirge aufgrund des Endlagers freigesetzt werden. Das ist zurzeit noch in Diskussion innerhalb des BMU. Hier wird nochmal eine intensive Diskussion stattfinden, bevor die Sicherheitsanforderungen veröffentlicht werden. Insofern bleibt sozusagen das konkrete Nachweisziel in diesem Entwurf offen. Ja, damit komme ich zum Schluss. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bitte was dazu sagen. Sie sehen ja in den Fragen für die Tischdiskussion, dass es aufgenommen ist. Nämlich, ob eben dieses Standort, ob sozusagen Sicherheitsanforderungen und Standortauswahlverfahren, ob man das wirklich komplett voneinander trennen kann und sollte. Insofern hielt ich es unter dem Gesichtspunkt für ausgesprochen hilfreich, wenn Sie an der Diskussion weiter teilnehmen. Also nicht zur Disposition kann es erst dann stehen, wenn der Minister sagt, es steht nicht mehr zur Disposition. Im Moment ist es eine Angelegenheit in der Abteilung und Ihre Beiträge hier können sicherlich zur Meinungsbildung im BMU nochmal beitragen. Also insofern finde ich es gut, dass dieses Thema auch hier thematisiert wird. Ich habe es auch extra deswegen in diese Fragen auch prominent aufgenommen. Ich möchte was sagen. Die Diskussion hatten wir in der Programmkomitee. Es war klar, dass wir zu dieser Veranstaltung, wenn nur ganz kurzfristig, kann sozusagen die Revision der Sicherheitsanforderungen fertiggestellt werden. Sie ist jetzt letzte Woche Freitag fertiggestellt worden. Bei dem Abteilungsleiter ist es letztlich erst diese Woche weitergeleitet worden und die Entscheidung gefällt worden, dass diese Sicherheitsanforderungen, dass die auch dieser Entwurf, der Licht der Öffentlichkeit, erblicken darf. Insofern war ich sozusagen terminlich war das nicht möglich. Umgekehrt aber, die Fragen, die jetzt hier diskutiert werden sollen, die sind nach wie vor gültig für diese Revision der Sicherheitsanforderungen. Sie sind schon angelegt in den Entwurf der Sicherheitsanforderungen vom letzten Jahr und Sie haben auch einen direkten Bezug zu der Stellungnahme der ESK. Das heißt, die Themen, die sind nach wie vor aktuell und zwar genauso auch dort, wie sie gestellt sind, die Fragen. Das ist jetzt unabhängig von dem Entwurf der Sicherheitsanforderungen.
Ein Ernsthaftes Gespräch ist und dass es hineinfließt in die Revision dieser
Ja, vielleicht. Ja, und als BMU, ich möchte auch noch was dazu sagen, das ist ja jetzt nicht der Endstand, sondern die Veröffentlichung soll im Mai erfolgen. Und was wir an wertvollen Anregungen hier bekommen, kann sozusagen noch einfließen. Das ist also keine Diskussion ohne Wirkung. Aber eins möchte ich natürlich schon noch mal klarstellen, das Papier, was jetzt hier ausgelegt wird, das ist keine Tischvorlage. Sondern das ist, um Ihnen deutlich zu machen, wo der Stand der Diskussion im Moment ist und um auch keine Missverständnisse aufkommen zu lassen über Papiere, die vielleicht sonst kursieren. Die Diskussionsgrundlage hier sind eben die Fragen, die immer noch aktuellen Bezug zu der Revision haben, die den Bezug haben zu dem bisherigen Entwurf und die den Bezug haben zu der ESK-Stellungnahme. Insofern denke ich mal, ist das nicht so zu verstehen. Man muss diese Revision gelesen haben, um diskutieren zu können.
Gut, ich würde vorschlagen, das Thema auch mit in die Pause zu nehmen, aber ich würde auch gerne mich in der Rednerliste selber als Leiter des Programmkomitees hinten anstellen und nochmal sehr grundsätzlich zu diesem Prozess, und zwar zu diesem mehrgleisigen Prozess. Einerseits ein Bundesministerium Handel, andererseits diskutieren die Personen, die sich vertieft für diese Fachfragen auch interessieren oder für Unterscheidungen diskutieren, zum Teil abhängig, aber zum Teil auch unabhängig davon und der Entscheidung des Programmkomitees. Dazu möchte ich nachher noch mal was sagen. Hat aber zuerst die Dame mit dem schwarzen Polunder und dann Sie. Ja, und dann Sie.
Thank you. vielleicht in der Mittagspause mal eben schnell überfliegen und gucken, wo gibt es Grenzen, wo ich eventuell noch was dazu sagen hätte. Also wenn dieser Eindruck entstanden ist und der Fallstein wurde, würde ich mich vielleicht nochmal stabilisieren und einfach deutlich zu machen, dass wir deshalb hier sitzen, damit wir uns wesentliche Punkte auch noch weiter vertreten können und sie wieder in die Diskussion einbringen.
Herr Lauders,
ja, gut. Ich gehe erstmal auf die Anmerkung von Frau Herbst ein. Also ist es genauso gedacht, dass wenn hier Hinweise kommen, wo etwas vergessen wurde oder wo etwas wirklich grundsätzlich missverständlich bislang ist, dann wird das natürlich aufgenommen. Das ist nicht die Endfassung. Aber ich muss auch deutlich machen, das Papier ist in einem weit fortgeschrittenen Stadium. Und jetzt braucht es deutliche Argumente. Und ein deutliches Argument ist natürlich tatsächlich immer, wenn etwas vergessen wurde. Also das ist natürlich das Übelste, was eintreten kann. Oder wenn etwas sehr missverständlich ausgedrückt ist oder sogar falsch ausgedrückt ist. Insofern hat Ihre Veranstaltung hier eine Wirkung. Da möchte ich eingehen auf die Anmerkung von Herrn Sprössen. In dem Papier wird das Schutzniveau definiert über einen Risikowert. Und der Grund dafür ist genau den, den Sie sagen, mit irgendwelchen Dosisberechnungen lege ich im Grunde, das ist ein Indikator für ein Schutzniveau fest, was aber nirgendwo definiert ist. Es ist im Grunde, je nachdem, wie ich jetzt den Stand von Wissenschaft und Technik habe, muss ich nämlich tatsächlich, wenn ich ein bestimmtes Schutzniveau vor Augen habe, hier in den Sicherheitsanforderungen ist es klar definiert, mit diesem 10 hoch minus 4 pro Lebenszeit, dann muss ich nämlich dann zwangsläufig auch meine Dosiswerte dem anpassen. Das erzwingt jetzt diese Festlegung oder diese Nennung eines solchen Risikowertes. Das ist anders, wie wenn ich eben bei Freigabewerten einfach sage, das ist das 10 Mikrosievert Konzept. Das ist aber eine Kunstgröße, eine Individualdosis, die je nachdem, welches Berechnungsmodell ich dem unterlege, zu ganz anderen Werten tatsächlich bei der zulässigen Radionuklidkonzentration in Boden oder Wasser führt. Das ist genau der Grund, warum ich sage, wir wollen hier klar definieren, wo ist eigentlich das Niveau und nicht abheben auf eine Individualdosis.
Wir haben ja nun das Problem, dass dieses offensichtlich voneinander getrennt ist.
Hier wird jetzt sozusagen die Kritik abgeschöpft, es werden einige Dinge eingebaut, das haben Sie ja schon angekündigt und eben auch schon sozusagen als Konsort gemeldet. Aber der Verdacht bleibt bestehen, solange bezüglich eines Auswahlverfahrens nicht klar gesagt wird, wie wollen wir es machen und wann wollen wir es machen, bleibt der Verdacht bestehen. Es läuft doch wieder darauf hinaus, dass letztendlich bezüglich des bestehenden Vorschlags Gorleben letztendlich Sicherheitsanforderungen durchgezogen werden, aber der Stadtrat kann bei Gorleben bleiben. Dieses zu trennen geht nicht. Warum machen Sie nicht entsprechende Zeitschienen und Vorgehensweisen für das Ausland?
Ja, ich möchte an sich ganz gerne direkt darauf eingehen, weil genau diese selbe Diskussion haben wir im BMU geführt. Und ich habe auch dort deutlich gemacht, dass diese Sicherheitsanforderungen nicht zeitlich auseinanderfallend veröffentlicht werden können. Wenn ich schon die Angelegenheiten zur Standortauswahl herausnehme, dann muss im Grunde ein Papier existieren, wie stellt man sich denn jetzt vor das gesamte Verfahren. Das muss im Grunde, das ist ein Paket, das muss beides vorhanden sein, beides dargestellt sein. Ich kann Ihnen jetzt leider keine Zeitschiene für das andere Papier vorstellen. Ich weiß nur, dass wir auch eine Anforderung von unserem Minister haben, dass ein solches Papier eben jetzt auch zügig entwickelt wird und dann auch natürlich dargestellt wird. Denn auch er sieht natürlich, dass er sonst in eine fürchterliche Schere der Argumentation kommt. Vielleicht eine kurze Anmerkung meines Kollegen, Herrn Walter Kühne vom juristischen Referat.
Thank you. Und gut, es hieß am Anfang, wir würden noch vorher die Unterlagen, also sozusagen die revidierte Fassung.
War die Hoffnung.
Herr Arne muss jetzt die Wäsche einstecken. Ich glaube, Herr Arne hat aber auch relativ geringen Einfluss gehabt, wann der Termin ist. Und dann wird es auch noch andere Abstimmungsprozesse geben. Wenn ich das Berlin hier in Schutz nehme, tue ich das euch mal, Herr Arne's Arbeit hier in Schutz. Ich sage, genau das ist doch die Frage, Vertrauen. Also werden wir jetzt instrumentalisiert oder ist das ein ganz gemeinter ergebnisoffener Prozess? Ich kann das hier nicht beantworten, das muss jeder für sich beantworten und muss sich dann wieder für sich entscheiden, wie man daran teilhaben will. Gut, ich habe versprochen, eine Frage am Ende. Wenn das ausgeklammert ist, wie soll dann, also die Frage Standortausweiterverfahren, qualifizierte Standortausweiterverfahren, wie soll dann ein Bezug der Sicherheitsanforderungen zu einem Ausweiterverfahren hergestellt werden oder zu welchem Zeitpunkt?
Ja gut, erstmal gibt es natürlich einen ganz natürlichen Bezug. Ein Standortauswahlverfahren muss auch im Blick nehmen, welche Sicherheitsanforderungen stelle ich denn überhaupt an mein Endlager. Insofern sind Sicherheitsanforderungen auch Voraussetzungen dafür, dass ich weiß, nach welchen Kriterien ich in meinem Standortauswahlprozess nach Standorten suche. Also insofern muss ich das haben. Dann darauf abgeleitet von den Sicherheitsanforderungen muss ich mir natürlich überlegen, mit welchen geologischen Kriterien, denn das sind dann letztlich die oder eben auch sozioökonomische Kriterien, die haben aber dann weniger Bezug zu den Sicherheitsanforderungen, aber mit welchen geologischen Kriterien suche ich dann nach Standorten, die bestmögliche Voraussetzungen bieten, dass diese Sicherheitsanforderungen dann auch eingehalten werden. Insofern muss ich eine Grundvorstellung davon haben, was fordere ich von meinem Endlager, damit ich dann einen Auswahlprozess auch führen kann.
Okay. Ich hatte mich auf die Rednerliste gesetzt und sage es jetzt doch nochmal, Martin, glaube ich, aus meiner Sicht als Vorsitzender von dem Programmkomitee eine Sache weggelassen. Die eine Sache ist sicher diese Vertrauenskomponente. Wer kann wen über den Weg trauen und wann wird er instrumentalisiert? Da glaube ich auch, das ist eine Entscheidung, die muss jeder treffen und die trifft dann eine Anmeldung oder nicht. Doch. Punkt 2 ist, und das finde ich entscheidender. Wieso haben wir das Programmkomitee gesagt, wir machen diese Veranstaltung trotz, und da sind wir uns, ich vertrete das, dass wir positiv, dass wir das entschieden haben, das finde ich nach wie vor in jeder Phase richtig, auch wenn wir manche Dinge nicht passen, und zwar der Nachweis nicht passt. Aber der entscheidende Punkt ist, wir müssen auch, wir werden Verdachtsmomente nie los, das war dann ganz gleich, von jedem, ob man als Experte in einer Rolle angebunden ist, da läuft was an mir vorbei. Ich denke aber trotzdem, dass man bei inhaltlichen Verschiebungen, bei bestimmten Definitionen und bei bestimmten Festlegungen durch Kommissionen oder die in Textentwürfen auch in Überarbeitungen getroffen werden, dass da Prozesse passieren, dass da auch Inhaltsänderungen passieren, die man genau sehen muss. Und manche Fragen sind in der Endlage quasi so alt, dass ich mich frage, nehmen die Akteure eigentlich noch die Verschiebungen, die stattfinden in den letzten 10 Jahren, nehmen die eigentlich noch wahr oder diskutieren die immer noch über das Alte?
Vielleicht möchte ich auch noch was sagen zur Instrumentalisierung. Also hier soll gar keiner instrumentalisiert werden. Sondern das, was ich denke, wird erreicht, das kann man, dass transparent wird, was wir tun. Also Sie sehen einfach, was abläuft. Das sehen Sie mit dieser Revision, Sie sehen, wie hier diskutiert wird, Sie sehen, welche Einstellungen bei uns im Referat sind in BMU, welche Vorstellungen bei der Entsorgungskommission sind, das Beratungsgremium des BMU. Dann hoffe ich, dass durch diese Veranstaltung die Fachthemen für Sie etwas nachvollziehbar werden. Das können aber nur Sie beurteilen, ob das bei Ihnen gelungen ist oder das Gegenteil eingetreten. Das kann natürlich auch sein. Und letztlich, das BMU ist alleine dafür verantwortlich, was es aus Ihren Anregungen mitnimmt. Dafür nimmt es niemanden in Haft. Es wird nicht sagen, die Öffentlichkeit oder dieser Workshop hat dazu geführt, dass dieses Kriterium oder jede Sicherheitsanforderung aufgenommen werden muss oder nicht aufgenommen werden muss, sondern dafür sind wir verantwortlich. Also ich will von Ihnen sozusagen was lernen können, und wenn das der Fall ist, dann nehme ich das auf, und das ist aber die Verantwortung des BMU, denn der ist letztlich verantwortlich für die Sicherheitsanforderungen und wird dann auch geprügelt, wenn es eben Sicherheitsprobleme gibt bei der Endlagerung. Und insofern denke ich, ist hier gar nicht das Thema Instrumentalisierung, sondern es ist ein Angebot an Sie, etwas mehr zu sehen, wie läuft die Arbeit, etwas vielleicht besser nachvollziehen zu können, warum welche Sicherheitsanforderungen so sind. Und es gibt Ihnen die Gelegenheit, mir deutlich zu machen, wo Sie vielleicht Defizite sehen, wo Sie was haben möchten. Mehr ist das nicht, diese Veranstaltung. Aber auch nicht weniger. Ja, erstmal möchte ich, also letztlich ist es nicht so, dass das die eine Entscheidung zum Auswahlverfahren an der Finanzierbarkeit durch die EVUs scheitert. Sondern das ist nicht der Punkt. Die würden das finanzieren. Das Auswahlverfahren und die Entscheidung in dieser Legislaturperiode ist daran gescheitert, dass die Ministerpräsidenten in einigen Ländern nicht wollten, dass bei ihnen Standorte gesucht werden. Das war der entscheidende Punkt. Also die Finanzierbarkeit ist es nicht. Und je nachdem, wie etwas geregelt wird, wenn ein Standortauswahlgesetz käme, dann ist natürlich ganz klar, dann muss das finanziert werden. Wenn in einem Planfeststellungsverfahren als Genehmigungsvoraussetzung ist Alternativenprüfung, dann gehört es dazu, dass diese Alternativenprüfung gemacht wird und auch finanziert wird. Also das ist dann sozusagen Pflicht. Nur der erste Vorschlag, so wie ich weiß, wenn die Standortauswahlverfahren letztlich auf freiwilliger Basis erfolgt und dann vielleicht die abschließende Entscheidung durch Parlament gefällt wird, da wäre dann auch die freiwillige Zahlung der EVUs erforderlich. Also das ist insofern bei zwei dieser Vorschläge wäre es eine Pflichtangelegenheit und bei einem wäre es eine freiwillige Angelegenheit. So verstehe ich, Herr Kühne mag mich korrigieren.
Okay. Also wir haben in der Diskussion ganz gut gesehen, dass die Frage, wie packt man die Sicherheit, haben wir schön gesehen, wovon die Frage nach der technischen Sicherheit, nach der Realisierbarkeit eines sicheren Lagers abhängt, auch von welchen Randbedingungen. Und es gibt stärker technisch induzierte, aber eine ganze Reihe von politischen und sozialen Randbedingungen, die erfüllt sein müssen. Eine breite Unterstützung für ein Fortschreiten in diesem Weg, ich glaube auch für die Erstellung von Zeitskalen, hinzubekommen, weil sich da die Vorstellungen auch weit auseinandergehen. Ich denke, es gibt Momente, die sind der Kontext dieser Fragen, es gibt aber auch eine ganze Reihe von sehr strittigen Fragen, die wir versucht haben, in einem Fragenkatalog die eingereichten Fragen zu sortieren, nach mehreren